Leben und Tod, Liebe und Leid. Blut ist mehr als nur eine Flüssigkeit, die durch unsere Adern fließt. Sie durchdringt alle Bereiche des Lebens. Von Medizin über Verbrechen bis hin zur Kunst. Eigentlich fließt Blut durch die ganze Gesellschaft. Wir haben viele Spuren verfolgt, mit interessanten Menschen geredet und verschiedene Orte besucht, um alle Facetten dieser roten Flüssigkeit zu erkunden. Das ist Blutrauschen, der blutige Podcast. Heute mit dem Thema Blutspuren-Musteranalyse.
Ein Verbrechen bleibt nicht ohne Spuren. An vielen Tatorten kann Blut ein wichtiger Hinweisgeber sein. Die forensische Disziplin, die sich mit der Interpretation von Blutspuren an Tatorten beschäftigt, nennt sich Blutspuren-Musteranalyse. Fachleute versuchen mit dieser Methode aus der Form, Größe und Verteilung von Blutspuren auf Tathergänge zu schließen. Silke Brodbeck ist eine von ihnen. Sie betreibt Deutschlands einziges Blutspureninstitut. Es liegt in einer beschaulichen Kleinstadt im Taunus und leider direkt an einer vielbefahrenen Straße. Es kann also sein, dass ihr neben dem Blut auch das ein oder andere Auto vorbeirauschen hört. Aber natürlich werdet ihr auch Silke Brodbeck hören. Im Podcast erzählt sie von ihrem Weg in dieses forensische Spezialgebiet, davon, was sie an manchen Krimis stört, was sie an anderen liebt und noch vieles mehr. Ich bin Lena und ihr hört Blutrauschen.
Hallo Frau Brodbeck, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Was mich als erstes interessieren würde, ist, wann haben Sie sich dazu entschieden, sich auf die Blutspurenmusteranalyse zu spezialisieren?
Ich bin ja lange in der Medizin tätig gewesen und war als Assistenzärztin tätig in der Neurochirurgie und in der Rechtsmedizin. Und das war im Grunde genommen mein Forschungsgebiet. Also ich habe sehr, sehr früh angefangen, wissenschaftlich zu arbeiten auf dem Sektor. Hatte auch diesbezüglich immer, bin relativ schnell in diese Situation gerutscht, dass im Grunde genommen um Rat gefragt wurde. Also es war nie mein Plan, mich niederzulassen als Sachverständige. Das war eigentlich gar nicht so mein Plan. Aber das hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit. Und wie gesagt, wissenschaftlich ist das eigentlich schon ein sehr, sehr früher Ursprung von mir gewesen. Ja. 2004 Studien zu der Einwirkung von Antikoagulantien auf Blutspuren. Und so können Sie das eigentlich Jahr für Jahr weiterführen. Also 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bis 20 habe ich immer wieder neu publiziert. Und das hat sich einfach so eins aus dem anderen ergeben.
Hatten Sie, als Sie das Institut gegründet haben, das war 2007?
Ja, korrekt.
Was haben Sie sich damals gedacht oder was haben Sie sich damals erhofft? Was war Ihre Intention?
Als ich mich selbstständig gemacht hatte, gab es die Blutspurmusteranalyse nicht in irgendeiner Form, in irgendeiner spezialisierten Form. In Deutschland die gar auch nicht angekommen, in den Landeskriminalämtern. Es gab kein deutschsprachiges Ausbildungsareal und jeder konnte irgendwie Gutachten schreiben. Das war im Grunde genommen so 2007 die Grundlage. Und im Grunde genommen meine einzige Intention war es, in meinem Fachbereich zu arbeiten. Und zwar nicht auf einer Situation, wenn Sie an der Universität sind, Sie schreiben 10 verschiedene Gutachten zu 10 verschiedenen Inhalten. Das ist einfach so, ja. Sie schreiben, wenn Sie jetzt die Arbeit, zum Beispiel eines allgemeinen Rechtsmediziners nehmen, der schreibt Obduktionsbefunde, Obduktionsgutachten, Kausalitätsgutachten, Kunstfehlergutachten, Alkoholgutachten, macht noch ein bisschen Toxikologie hinterher. Die machen ein bisschen Tathergangsrekonstruktion, aber auch ohne Ausbildung dahinter, ohne spezifische Ausbildung dahinter. Und ich glaube, wir haben in der Wissenschaft zwei unterschiedliche Sorten von Menschen. Die einen gehen gerne breit gefächert an die Angelegenheiten rein und andere tauchen gerne in die Tiefen hinab. Und es war mir immer klar, dass ich mich gerne sehr, sehr konzentrieren möchte auf mein Fachgebiet. Ich gehöre eher zu den Tiefentauchern. Wobei ich nicht auch, also es gehört schon so auch damit dazu, dass man über den Suppenteller guckt. Aber ich glaube einfach nicht daran, dass man in ganz vielen Bereichen auf dem gleichen Level Gutachten schreiben kann. Und das war im Grunde genommen die einzige Intention hinter dem Blutspureninstitut, war es spezialisierte Gutachten zu schreiben und halt auch eine adäquate, suffiziente Ausbildung an den Start zu bringen.
Und wenn Sie jetzt zurückblicken und sich das
so angucken, sind Sie dann zufrieden mit dem, was Sie bisher erreicht haben? Also zum Beispiel, was auch die Ausbildung angeht von Polizisten, Medizinern und so weiter.
Ich habe 32 Länder ausgebildet auf meinem Sektor. Ich habe, wenn ich auf Tagungen gehe, viele der Leute, die dort sprechen, sind hier in den Kursen gewesen. Die Blutspurmusteranalyse ist nahezu in allen LKS angekommen. Also es gibt, können Sie an der Hand abzählen, wo sie nicht angekommen ist. Die sind primär von mir ausgebildet. Ich habe viel, viel wissenschaftliche Arbeit geleistet. Ich habe auch noch viel, was ich leisten möchte. Aber ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Und ich kann im Grunde genommen auch, oder sagen wir es mal so rum, man kann als Ausbilder sehr froh und sehr stolz sein, wenn man sieht, dass sich ausbildungsbedingt viele Menschen in dieses Fachgebiet reinentwickeln. Sie werden nie die Situation haben, dass sie in einem Kurs alle Teilnehmer sich in die Blutspurmusteranalyse entwickeln. Die Interessen sind unterschiedlich, die Lebenswege sind unterschiedlich. Aber ich denke, wenn ich so zurückblicke und auf diese ganzen Jahre zurückblicke, denke ich, dass ich doch einen relativ guten Beitrag zur Blutspurmusteranalyse geleistet habe.
Ist das dann, was für Sie Glück bedeutet am Arbeitsplatz? Ich meine, wenn Sie jetzt Leuten erzählen und sagen, ja, ich schaue mir Blutspuren an Tatorten an, dann ist es ja jetzt nicht so ein klassischer Bereich, wo man sagt, oh, das
erzähle ich nicht. Also das erzähle ich nicht normalerweise im Privatbereich. Wissen Sie, Dienst ist Dienst, das ist im Arbeitsbereich, ja. Das ist jetzt so in meinem privaten Umfeld oder in meinem privaten Leben kein wesentlicher Faktor letzten Endes. Es gibt da immer noch den privaten Menschen natürlich und den dienstlichen Menschen. Und wenn man nach Hause geht, dann will man einfach seine Ruhe haben oder will man einfach seine Sache haben. Und ich denke schon, dass ich im Grunde genommen viel, viel Glück gehabt habe mit einer Arbeit, die jeden Tag neue Herausforderungen bringt, die viele Bereiche abdeckt, viele Bereiche auch, die viel Spielraum auch für Beschäftigung oder für eigene Entwicklung hergeben. Also ich denke, das ist schon ein großer Luxus im Leben eines Menschen, dass man eine Arbeit hat, für die man sich selber interessieren kann und darf. Im Gegensatz zu jemandem, der vielleicht jeden Tag repetitive, manuelle Arbeiten ausführen muss in einer Fabrik oder so jemand, ist das schon, denke ich, ein großer Luxus.
Sie haben mal in einem Spiegel-Interview gesagt, dass Sie selbst gern Krimis lesen.
Ja, das stimmt.
Aber dass Sie jetzt zum Beispiel Dexter oder so Krimiserien, dass Sie das zu brutal und zu überdreht.
Ja, nicht brutal. Das kann ich schon differenzieren, das ist kein Thema. Es ist kein Geheimnis, dass ich die alten Krimi-Autoren mag, Agatha Christie und auch die New Yorker Krimis um die Zeit. Und Fernsehen hört bei Magnum auf, Magnum PI, Private Investigator. Das ist im Grunde genommen so, eher mein Gebiet. Wenn Sie eine Folge Magnum gucken, Sie machen die an und Sie wissen, dass Sie nach 45 Minuten eine Lösung haben. Also da haben Sie dieses ganze amerikanische Hook-System nicht. Also man muss nicht im Grunde genommen eine Staffel durchgucken, um eine Geschichte fertig erzählt zu bekommen. Was mich an Dexter stört, sind im Grunde genommen zwei Dinge. Das kann ich Ihnen ganz brachial sagen. Dexter zum einen benutzt, ich habe nur zwei Folgen gesehen, aber benutzt ganz viele Referenzen, wenn man die Kriminalgeschichte in Europa kennt. Und das ist so ein Hobby von mir, dass ich mich mit Kriminalgeschichte beschäftige. Dann werden Sie sehen, dass es ganz viele Referenzen zu europäischen Fällen gibt. Also zum Beispiel, ich habe zwei Folgen gesehen. Eine Folge davon war, ein 12-jähriger Junge wird lebendig begraben, aufgefunden und Dexter rettet ihn in letzter Sekunde. Und da fallen einem schon so Fälle ein wie die Dutroix-Morde in Belgien. Also ich habe jetzt kein Französisch gehabt, mit den Dutroix müssen Sie gucken. Aber und da denke ich immer an die Angehörigen, verstehen Sie, ja? Wenn Sie jemanden haben und in der Realität ist es halt, auch wenn die das Geschlecht ändern, in der Realität ist es halt nicht so ausgegangen, ja, sondern da sind im Grunde genommen die Kinder gestorben. Und man sieht, wenn man sich die europäische Kriminalgeschichte anguckt, ganz viele Referenzen, Querreferenzen in die europäischen Fälle rein. Und ich bin Gegner davon, das habe ich auch immer gesagt, dass man im Grunde genommen Fälle als Entertainment vermarkten sollte. Und das Zweite, was ich als Arzt einfach an Dexter nicht mag, ist, dass es ein Plädoyer für die Todesstrafe ist. Also das Morden ist dann legitim, wenn es den Richtigen trifft. Und das ist etwas, was für mich, von meinem Standpunkt und meiner Grundausbildung als Arzt und als Europäerin so kritisch finde und für mich nicht im Grunde genommen in unseren europäischen Werten drin ist. Aber ich muss natürlich fairerweise eingrenzen. Quentin Tarantino mag ich sehr gerne. Also
tatsächlich, wenn dann so das Blut überall...
Ja, so. Natürlich, das ist gar keine Frage. Und Tarantino hat zwar so eine sehr, sehr... Er hat einen eigenen Stil in seiner Bildsprache, aber klar, na klar bin ich Quentin Tarantino-Fan. Also das ist... Also da geht es weniger um die Brutalität, es geht eher um diese Orientierung an den Realfällen bei Dexter und um diese Todesstrafen, Verherrlichung im Grunde genommen im Hintergrund.
Aber was jetzt so diese alten Krimis angeht, was fasziniert Sie daran?
Das kann ich Ihnen ganz klipp und klar sagen. Ja, also wenn Sie einen Agatha Christie-Krimi lesen, in der Regel, dann ist es ein Whodunit. Also wer hat's getan? Und wenn Sie einen modernen Krimi lesen, meinetwegen Case Carpetta, dann, mir fällt der Name der Autorin nicht ein, es gibt so viele davon, dann haben sie im Grunde genommen im Gegensatz zu den alten Agatha Christie-Krimis, haben sie elendlange Beschreibungen von der Leichenauffindesituation, je brutaler, desto besser, die schlimmsten Foltermechanismen, alles ist immer schlimmer, höher, weiter, tiefer, zerstörter. Und das ist ein Unterschied zu den alten Agatha Christies. Da geht es darum, wer hat es getan. Die alten Barnaby-Folgen gucke ich auch ganz gerne. Und da haben sie auch das klassische Whodunit-Schema. Wer hat es getan?
Also es ist quasi dieses Rätsellösen, das sie fasziniert.
Ja.
Ist das auch, was bei ihrer Arbeit eine Rolle spielt, dass sie sich da denken, also begreifen sie ihre Arbeit ein bisschen so als eine Art Rätsel und versuchen das dann zu lösen, oder ist da der Blick anders drauf?
Na, ich würde es mal anders formulieren. Alle überzeugten Forensiker, die ich kenne, haben eine ausgeprägte Neugierde. Das ist schon einfach so. Wenn jemand im Grunde genommen in der Forensik arbeitet, um der Forensik willen, dann haben die Menschen in der Regel eine ausgeprägte Neugierde. Man begegnet häufig neuen Strukturen. Und sicherlich ist im Grunde genommen, ich würde jetzt den Fall nicht als Rätsel nehmen, dazu ist zu viel Ernst in dieser Angelegenheit drin. Und auch im Gerichtsverfahren, das ist ein Platz für Wissenschaften, aber jetzt nicht zur eigenen Erheiterung. Gleiches gilt für den Tatort selbst, ja. Aber ich glaube schon, eine gewisse Neugierde ist eigentlich so, erleichtert die Arbeit ungemein.
Was wollten Sie denn als Kind werden? Hat sich das schon irgendwie, also es ist so eine klassische Frage, aber ich finde das eigentlich immer interessant.
Detektiv.
Also hat sich das schon sehr früh manifestiert, ja, dass es bei Ihnen in die Richtung
Ich habe sehr, sehr früh eine Knatterton gelesen und das war eigentlich mein Hauptberufswunsch in der ganzen Grundschulzeit, war immer Detektiv.
Warum sind Sie dann nicht zur Polizei gegangen, sondern haben sich dann für Medizin entschieden?
Ich habe auch wirklich diesen naturwissenschaftlichen, analytischen Hintergrund im Denken drin. Deswegen, also es stand eigentlich eher noch so zur Debatte, vielleicht Ozeanographie. Also Physik ist eigentlich immer schon so ein Begleiter gewesen, ein Wegbegleiter.
Auf eine Art ist ja Ihr Wunsch dann schon irgendwie in Erfüllung gegangen.
Deswegen habe ich gerade gelacht, das sieht man nicht, aber deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln. Also es ist tatsächlich so. Also die erste Klasse Berufswunschdetektiv. Und ich habe aber wie gesagt, ich habe immer das Naturwissenschaftliche schon eigen gehabt. Ich habe dann später eine Studie gemacht in Schulzeiten noch, also in relativ jungen Schulzeiten, habe ich Überraschungseier untersucht. Also systematisch gewogen, abgehört, ausgehört, auskultiert mit dem Stethoskop. Und um im Grunde genommen einzugrenzen, welche Inhalte sind da drin. Und gibt es Methoden, um Inhalte zu selektieren, schon vor Kauf? Also es ging natürlich um die Happy Hippos seiner Zeit. Sie können bestimmte Inhalte in Überraschungseiern ausselektieren, aber dummerweise nicht die Happy Hippos. Also zumindest in dem Zeitraum damals ging es nicht.
Ja, so kann es manchmal gehen. Als Kind entwickelt Silke Brodbeck ihre Leidenschaft für die wissenschaftliche Methode und ist ihr bis heute treu geblieben. Nur, dass sie sie nicht mehr auf Überraschungseier, sondern auf Blutspuren anwendet. Wie diese Anwendung genau aussieht, könnt ihr in meinem Artikel nachlesen. Ihr solltet außerdem auf jeden Fall bei meinen Mitstudierenden vorbeischauen. Zum Beispiel, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wenn Silke Brodbeck ihre Arbeit getan hat. Franziska hat sich nämlich mit dem Thema Tatortreinigung beschäftigt. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Blutrauschen. der Podcast der Journalismus Masterclass 2020.